SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Wer hat da was verschlafen? Die PostFinance streicht bis zu 500 Vollzeitstellen. Wolf, Luchs und Biber aufgepasst. Der Ständerat ist daran, euren Abschussschutz zu lockern. Der langjährige Starbucks-Chef Schulz will aufhören, das ist sicher. Ob er US-Präsident werden will, ist derzeit noch Kaffeesatz lesen. Und um 13 Uhr 1:0 für den Bauernverband gegen Bundesrat Schneider-Ammann.
Ich nehme es nicht persönlich.
Seine Agrarpolitik ist fürs Erste gescheitert. Was jetzt, Herr Landwirtschaftsminister? Unter Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Eilmeldung kam kurz nach 10 Uhr. Die PostFinance baue bis zu 500 Vollzeitstellen ab, und zwar bis in 1,5 Jahren, also bis 2020. Es würden immer mehr Prozesse digitalisiert und automatisiert, sagt PostFinance. Frage an Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer bei mir im Studio. Welche Stellen sind da konkret betroffen?
Es sind einerseits Leute, die im Hintergrund Kundenportfolios bewirtschaften, seien das Datenbankspezialisten oder Anlageanalysten, aber auch Sachbearbeiter. Doch es wird auch Kundenberaterinnen und Kundenberater treffen, denn die PostFinance will da Stellen streichen, Sie haben es gesagt, wo Roboter und Algorithmen die Arbeit schneller und günstiger machen können als die Menschen.
Und wie viele Entlassungen gibt es?
Ganz genau wurde das noch nicht beziffert, aber wenn die Post hofft, 3/4 des Abbaus mit natürlichen Abgängen zu regeln, sind das immer noch über 100 Vollzeitstellen. Also erhalten vermutlich mehr als 100 Leute die Kündigung.
Philipp Meyer, ist das jetzt ein normaler Strukturwandel, der unumgänglich geworden ist wegen der Digitalisierung?
Nun, einerseits schon. Denn auch bei der PostFinance wollen viele Kundinnen und Kunden zu jeder Zeit ihre Bankgeschäfte erledigen können, statt am Schalter oder in der Filiale zu warten oder vor geschlossene Schalter zu treten. Aber es ist klar, dass es der PostFinance auch finanziell wirklich nicht gut geht. Das Hauptgeschäft, das Zinsengeschäft, ist seit der Finanzkrise und dem Frankenschock teurer geworden. Die PostFinance muss viel Geld für den Zahlungsverkehr der Kunden bereithalten. Dieses Geld kann sie nicht mehr gewinnbringend in Anleihen anlegen, weil diese kaum mehr Zinsen bringen. Die eidgenössischen Anleihen sogar Negativzinsen kosten. Und es ist ihr gesetzlich verboten, Darlehen und Hypotheken zu vergeben. Direkt darüber hinaus hat sie kaum andere Geschäftsfelder, die wirklich viel Geld einbringen.
Also kann man sagen, die PostFinance-Spitze, die hat auch Fehler gemacht.
Das kann man bis zu einem Grad auf jeden Fall sagen, denn das Zinsengeschäft war lange Zeit sehr einträglich vor dem Frankenschock. Deshalb gab es keinen wirklichen Grund, aktiv zu diversifizieren. Das hat wohl den einen oder anderen Chef etwas träge werden lassen. Auch hat man unangenehme Umbauten, wie sie jetzt fast zwangsweise erfolgen, lange Zeit hinausgeschoben. Letztes Jahr hat man zwar mal 40 Stellen gestrichen, aber auch nur so ein bisschen. Andererseits aber trägt auch die Politik einen Teil der Verantwortung, denn sie verbietet der PostFinance weiterhin Kredite und Hypotheken zu vergeben. Das schränkt den Handlungsspielraum der Bankführung stark ein.
Eben, zwei Dinge werden bleiben. Die Zinsen bleiben vorerst negativ und Sie haben es angetönt, die PostFinance darf eben nicht wie eine richtige Bank geschäften. Welche Perspektiven hatte da eine Bank in Anführungs- und Schlusszeichen wie eine PostFinance?
So gesehen keine sehr rosigen. Wenn jetzt dieser rasche digitale Umbau gelingt, kann es tatsächlich helfen, die Kunden die Kosten zu senken. Allerdings, ohne dass gewisse Fesseln gelockert werden, wird dieser Spielraum auch weiterhin fehlen. Und man darf bei alledem die Kundinnen und Kunden mit dem gelben Büchlein nicht vergessen. Viele von ihnen vertrauen auch weiterhin darauf, dass die PostFinance ihre Zahlungen auf dem herkömmlichen Wege abwickelt und diesen gesetzlichen Grundversorgungsauftrag bis ins hinterste Bergtal zu erfüllen, das bleibt eben teuer.
Zum Stellenabbau bei der PostFinance war das Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Danke für die Informationen. Nun direkt ins Nachrichtenstudio zu Daniela Püntener mit den News.
Laborproben zwischen den Spitälern per Drohne verschicken, genau das probiert die Post aus in einem Pilotversuch in der Stadt Bern. Die Drohne mit den Laborproben zirkuliert zwischen dem Inselspital und dem Spital Tiefenau. Die Drohne fliegt somit pro Weg rund 3 Kilometer. Damit lasse sich für Ärzte und Patienten wichtige Zeit sparen, teilte die Post mit. Die Drohne ist während 2 Wochen an mindestens 10 Flugtagen im Einsatz. Danach werden die Flüge ausgewertet und die Inselgruppe entscheidet, ob die Drohne künftig im Alltag eingesetzt wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Post in Lugano einen solchen Drohnentest durchgeführt. Die Drohne habe mittlerweile über 1000 Flüge geleistet, so die Post. Der Schweizer Reisebusanbieter Eurobus steigt in den Wettbewerb mit den Fernbussen ein. Ab Sonntag bietet Eurobus 3 Fernbuslinien an, auf den Strecken von St. Gallen nach Genf, Chur nach Sitten und Zürich Flughafen nach Basel Euro Airport. Für sein Fernbusangebot in der Schweiz werde Eurobus das Buchungssystem von Flixbus nutzen, heisst es in einer Mitteilung. Wegen der vielen Wortmeldungen zur Selbstbestimmungsinitiative steht den Nationalrätinnen und Nationalräten ein langer Abend bevor. Der Nationalrat wird am nächsten Montag bis in die Nacht hinein über die SVP-Initiative debattieren, wie er heute beschlossen hat. Die SVP stellte sich vergeblich dagegen. Der Nationalrat hatte letzten Mittwoch mit der Debatte über die Selbstbestimmungsinitiative begonnen. Morgen geht es damit weiter. Die Zeit wird voraussichtlich nicht reichen, weil sich über 80 Ratsmitglieder auf der Rednerliste eingetragen haben. Mexiko erhebt auf Schweinefleisch aus den USA einen Zoll von 20%. Das als Reaktion auf die Zölle der USA auf Stahl und Aluminium aus Mexiko. Pro Jahr werde Schweinefleisch im Wert von 1 Milliarde Dollar von den USA nach Mexiko geliefert, teilen die mexikanischen Fleischproduzenten mit. Mexiko will den Handelsstreit mit den USA vor die Welthandelsorganisation WTO ziehen. In Belgien hat die Polizei wegen mutmaßlichem Wettbetrug zahlreiche Gebäude durchsucht und 13 Personen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel wirft einer armenisch-belgischen Bande vor, seit 2014 Tennisspieler bestochen zu haben, die an kleineren Profiturnieren teilnahmen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen fanden in mehreren weiteren Ländern Razzien statt. Auf mögliche Unregelmäßigkeiten an kleineren Profi-Tennisturnieren hatten Wettaufsichtsbehörden hingewiesen. Die Bündner Fleischtrocknerei Kurwalden AG ruft Fleischsnacks ihrer Sorte Mini-Pick zurück. In den Mini-Picks können Plastikstücke von bis zu 2 Zentimetern stecken. Aus Sicherheitsgründen sollten die Snacks nicht mehr gegessen werden, teilte die Firma mit. Die Plastikteilchen seien in der Produktionsanlage in die Fleischsnacks gelangt, heisst es weiter, der Rückruf sei nun im Gang. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise gehen Schauer oder Gewitter nieder, besonders in den Bergen. Es ist warm mit 24 bis lokal 29 Grad.
Lange waren sie gar nicht mehr da, dann kamen Einzelne, nun leben sie schon in Rudeln in der Schweiz, die Wölfe. Sie, wie auch der Bär, gehören zu den streng geschützten Wildtieren. Doch das soll sich ändern. Jäger sollen Tiere schießen können, wenn es zu viele sind und wenn sie Schaden anrichten. Naturschutzverbände drohen bereits mit dem Referendum gegen diese geplante Änderung des Jagdgesetzes. Doch eine Mehrheit des Ständerates sagt, na und, aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Jagdgesetz im heutigen Zustand sei ein ausgewogener Kompromiss zwischen Jagd auf der einen Seite und Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel auf der anderen Seite, sagen die Umwelt- und Tierschutzverbände. Doch mit dem Entwurf für eine Revision des Jagdgesetzes überschreite der Bundesrat jetzt gleich mehrere rote Linien, kritisiert Urs Leuker-Eggimann, Zentralsekretär von Pro Natura.
Dieser Kompromiss wird jetzt total über den Haufen geworfen. Das ist ein Frontalangriff auf den Naturschutz.
Die zuständige Umweltministerin Doris Leuthard lässt diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen.
Es ist kein Abschussgesetz.
Die Emotionen gehen hoch, wenn es im Parlament um Wildtiere geht. Heute noch muss der Bund jeden Abschuss eines Wolfes einzeln genehmigen. Künftig sollen kantonale Behörden selber entscheiden können, ob sie einzelne Tiere oder auch ganze Bestände dezimieren wollen, sobald diese großen Schaden anrichten oder Menschen gefährden, wie es im Gesetzesentwurf heißt. Für den parteilosen Schaffhauser Ständerat Thomas Minder ist damit klar:
Präventiv würde in diesen Kantonen Großraubtiere abgeknallt.
Eine Minderheit des Ständerates hätte den Entwurf des Bundesrates deshalb an diesen zurückweisen wollen. Doch vor allem Vertreter der Bergkantone setzen sich mit Vehemenz für eine erleichterte Regulierung der Bestände von Wildtieren ein.
Die Hysterie, welche hier von einzelnen Organisationen betrieben wird, ist völlig fehl am Platz,
findet der Walliser Beat Rieder von der CVP. Der Glarner Werner Hösli von der SVP betont:
Es ist völlig falsch zu meinen, da würden wir dann plötzlich zu Wildwest-Methoden in gewissen Kantonen greifen.
Und der Bündner Stefan Engler von der CVP sagt an die Adresse der Kritiker, die vor allem aus dem Flachland und den großen Städten stammen:
Das Berggebiet ist keine Wildnis und auch nicht Kenia für Zürcher.
Es gehe darum, bei der Regulierung des Tierbestandes einen Ausgleich zu finden, wird im Ständerat immer wieder betont. Denn, sagt der Berner Werner Luginbühl von der BDP, am Schluss werde es bei diesem emotionalen Thema wohl eine Volksabstimmung geben.
Die Frage, ob wir überschossen haben oder nicht, die wird nicht nur von den Wallisern und von den Bündnern beurteilt. Sie wird auch durch die Genfer und die Zürcher beurteilt. Letztere sind zahlreicher.
Mit 29 zu 14 Stimmen hat sich der Ständerat im Grundsatz dafür ausgesprochen, den Schutz des Wolfes und anderer Wildtiere herabzustufen. Und er hat eine Rückweisung des Gesetzesentwurfs an den Bundesrat klar abgelehnt. Nun diskutiert die Kleine Kammer über die Details. Und dabei ist die Mehrheit des Ständerates sogar noch weiter gegangen als der Bundesrat. So hat sie mit 21 zu 18 Stimmen knapp einen Antrag des Wallisers Beat Rieder gutgeheißen, der vorsieht, dass man gegen Entscheide der kantonalen Behörden zum Abschuss von Wildtieren keine Beschwerde mehr soll einlegen können. Für SP-Vertreter Daniel Josic aus dem Kanton Zürich ist damit klar:
Das Ausschließen des Beschwerderechts ist jetzt, glaube ich, eine rote Linie, die Sie überschritten haben.
Und für die Umwelt- und Tierschutzverbände wird die Vorlage damit immer ungenießbarer. Denn schon im Vorfeld der heutigen Debatte hat Gabor von Bettlen-Falvi vom WWF Schweiz klargemacht, wenn der Entwurf nicht massiv zugunsten der Wildtiere entschärft werde,
dann haben wir wie gar keine Option, als das Referendum zu ergreifen.
Über das Schicksal von Wolf, Biber, Luchs und Bär dürfte also am Schluss an der Urne entschieden werden.
Das war aus dem Bundeshaus live Philipp Burkhardt. Blick auf die Uhr, 12.42 Uhr hier im Rendezvous Politik statt Kaffee, Fragezeichen. Wohin zieht es Starbucks-Chef Howard Schultz? Und danach bei uns: Warum man landwirtschaftliche Forschung nicht zentralisieren sollte. Unser Schwerpunkt zum gestoppten Agroscope-Umbau. Und wer ist dieser Rapper da?
En montant ce drapeau aujourd'hui, on peut aider à pousser cette réalité d'acceptation, d'ouverture, d'amour pour son prochain ici au Canada.
Es ist der kanadische Premier Justin Trudeau. Jetzt muss dieser Rapper dem US-Präsidenten am G7-Gipfel den Marsch blasen. Milch, Schaumhügel mit allen Schikanen, aber auch zu stattlichen Preisen. Das ist Starbucks. Die einen hassen die Kaffeekette, die anderen lieben sie. Dazwischen gibt's wohl nicht. Anfangs der 1980er Jahre bestand Starbucks aus drei Quartiercafés in Seattle. Inzwischen gibt es weltweit 28.000 Starbucks-Filialen, über 60 davon in der Schweiz. Hauptverantwortlich für dieses rasante Wachstum ist vor allem ein Mann, Howard Schultz. Jetzt zieht sich der 61-Jährige aus dem Unternehmen zurück, vielleicht um US-Präsident zu werden. Max Ackermann.
Starbucks hat ereignisreiche Tage hinter sich und sein Chef auch. Letzte Woche ließ Howard Schultz sämtliche Starbucks-Filialen in den USA für einen Nachmittag schließen und schickte über 175.000 Angestellte in einen Antirassismus-Workshop.
We realize that 4 hours of training is not going to solve.
Natürlich reichen 4 Stunden Training nicht, um das Rassismusproblem in Amerika zu lösen, sagt Schultz. Aber wir müssen irgendwo beginnen. Das ist eine Langzeitaufgabe und Starbucks wird solche Trainings weiter anbieten in allen Filialen auf der ganzen Welt. Auslöser war ein Vorfall in Philadelphia. Ein weißer Starbucks-Angestellter hatte die Polizei gerufen, um zwei Afroamerikaner aus dem Café zu werfen. Sie hatten bloß die Toilette benutzt, aber nichts konsumiert. Landesweite Negativschlagzeilen gefährdeten daraufhin das sorgfältig gepflegte Image der Kaffeehauskette. Starbucks versteht sich als ein politisch korrektes Unternehmen, das niemanden diskriminiert. Es schade dem ganzen Land, wenn Leute wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sozialen Stellung weniger Möglichkeiten haben als andere, sagt Schulz.
If people feel as if the color of their skin or their station in life is not going to provide them the same opportunity as someone who's white and who has a better zip code, then the country is not going to succeed in terms of its long-term aspirations.
Howard Schultz selber ist in einer armen jüdischen Familie in einer rauen Ecke von Brooklyn aufgewachsen. Früh aber hat er sein Management-Talent erkannt. Als er 1982 zu Starbucks stieß, hatte das Unternehmen gerade mal 4 Geschäfte. 5 Jahre später kaufte Schultz den Starbucks-Gründern das Unternehmen ab und von da an ging es steil aufwärts. 1991 wurde die 100. Filiale gefeiert. Ein Jahr später ging es an die Börse. 1995 erfolgte der Schritt ins Ausland. Inzwischen schenken über 300'000 Leute in 28'000 Starbucks-Filialen Espressi und Lattes in allen erdenklichen Grössen und Geschmacksrichtungen aus. Fast die Hälfte der Angestellten sind Farbige. Howard Schultz ist längst Milliardär, gehört laut Forbes-Liste zu den 1000 reichsten Leuten der Welt. Ein Paradebeispiel für die berühmte «Vom Tellerwäscher zum Millionär»-Karriere.
Poster child of the American dream.
Immer wieder hat sich Schultz auch in die Politik eingemischt, mit klassisch kapitalistischen Positionen in der Finanz- und Fiskalpolitik, mit betont Liberalen in Gesellschaftsfragen. So setzt er sich ein für gleiche Rechte für Homosexuelle, für das Recht auf Abtreibung, für Immigranten und immer wieder gegen Rassismus. Seit Jahren werden ihm Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt. Schultz hat das stets von sich gewiesen.
I have no plans whatsoever to run for political office. I have no interest in a political office. I think I can do much more from the platform I have as the head of Starbucks.
Doch nun ist Howard Schultz als Chef von Starbucks zurückgetreten und plötzlich tönt es etwas anders. Er wolle sich künftig als Bürger einbringen, so gut er könne, und dem Land helfen. Wie genau, sei offen.
I want to be as involved as I possibly can as a citizen to help the country. I don't know what that's going to mean in the future.
2020 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen. Howard Schultz wäre wieder ein schwerreicher Außenseiter wie vorletztes Jahr Donald Trump, nur diesmal auf demokratischer Seite.
Das war dann wohl nichts mit der Zentralisierung der landwirtschaftlichen Forschung Agroscope in Freiburg. Der Nationalrat hat am Abend das Projekt von Wirtschaftsminister Schneider-Ammann gestoppt. Mit den Worten, das Ganze sei strategielos und schädlich für die Forschung. Schädlich für die Forschung? Katrin Capretz von der SRF-Wissenschaftsredaktion, die Befürworter einer Zentralisierung, sagen ja da genau das Gegenteil. Es sei schädlich, nicht zu zentralisieren. Wer hat denn da nun recht aus Sicht der Wissenschaft?
Da war ich mir vor meiner Recherche auch nicht ganz sicher. Jetzt, zahlreiche Gespräche später, bin ich aber sicher, ein zentraler Standort, das kann Vorteile haben, aber gerade die landwirtschaftliche Forschung hat eben eine Eigenheit. Sie ist zu einem gewissen Grad buchstäblich bodengebunden, muss also zu einem Teil tatsächlich in den verschiedenen Regionen stattfinden.
Beispiele sind immer gut. Geben Sie uns doch ein Beispiel.
Ja, das zeigte sich beispielsweise an der Weizenforschung. In der Schweiz angebauter Weizen, den gab es zu Beginn des letzten Jahrhunderts so gut wie nicht mehr. Fast aller Weizen fürs Brot, der musste damals importiert werden. Dann wurden die Vorgängerinstitute der Agroscope gegründet und die haben dann eben Weizensorten gezüchtet, die sehr gut in den verschiedenen Regionen der Schweiz wachsen und sich eben auch gegen die hier gängigen Pilzerkrankungen besonders gut wehren können. Und das Resultat dieser Forschung hat mir Monika Messmer vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau zusammengefasst.
Schon erstaunlich, dass wir bei Brotweizen aufgrund der Züchtung, die durchgeführt wird, auf Resistenzen und hohe Backfähigkeit, können wir eigentlich den Brotweizen ohne Fungizide anbauen, also sowohl im Bio als auch in IP.
Also eine starke Pflanzenzüchtung an verschiedenen Orten in der Schweiz, die hat direkt dazu geführt, dass mehr Ertrag in unseren unterschiedlichen Schweizer Klimata eingefahren werden kann und eben auch, dass weniger Pestizide gespritzt werden müssen.
Aber da muss ich doch einwenden, die Versuchsfelder, die würden ja auch bei einer Zentralisierung erhalten bleiben.
Richtig, so lauteten die Pläne von Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Ich habe mir verschiedene Projekte von Agroscop genau angeschaut, unter anderem die Futterpflanzenzüchtung im Reckenholz am Stadtrand von Zürich. Dort findet die Arbeit zwischen dem Labor, den Gewächshäusern und dem Pflanzgarten draußen eben in einem engen Hin und Her statt, weil die verschiedenen Gräser und Kleesorten, die werden eben dort vor Ort direkt getestet, wie gut sie beispielsweise mit dem vielen Regen in der Region Zürich klarkommen. Und das bedeutet wirklich, es ist wichtig, dass diese Orte nah beieinander sind. Denn auch heute schon von Reckenholz aus werden die Testfelder am Bodensee, am Zugerberg und nahe bei Solothurn betreut. Und schon heute, so von Zürich aus, ist das aufwendig. Und wie sich das dann von Posieux aus, von einem zentralen Standort, notabene kostensparend, also günstiger machen ließe, das blieb für mich tatsächlich eine offene Frage.
Danke fürs Erste, Katrin Capretz. Die Zentralisierungspläne sind also wissenschaftlich umstritten, sind aber auch politisch umstritten. In der Ostschweiz etwa leisten die Regierungsräte Widerstand und richten sich mit scharfen Worten an Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Aber auch auf Gemeindeebene ist man gegen eine Zentralisierung, wie der Bericht von Jonathan Fisch zeigt.
Zum Beispiel in Adorf. Knapp 10'000 Einwohner zählt die Gemeinde und mit über 3'000 Arbeitsplätzen in und ums Dorf ist Gemeindepräsident Matthias Küng stolz auf seine lokale Wirtschaftskraft. Das Gewerbe verdient sein Geld im Industrie- und Dienstleistungssektor. Agroscop mit rund 100 Arbeitsplätzen besetze eine wichtige Nische, weil sie auch Hochqualifizierten eine Stelle biete.
Die Forschung und die Innovation, welche in Technikon betrieben wird, ist sicher eine spezielle Art von Arbeitsplätzen, welche wir hier verlieren würden.
Betroffen von den Entscheiden in Bern sei letztlich die Gemeinde.
Bund und Kanton haben ihren Einfluss genommen und wir versuchen es auch, aber letztlich ist die Gemeinde diejenige, die dann die Entscheide auch umsetzen darf oder muss.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde mit Sparplänen des Bundes konfrontiert wird. Bereits vor 4 Jahren gab es Bestrebungen, den Landwirtschaftsbetrieb in den Kanton Freiburg zu verlegen. Die Thurgauer Regierung sprang in die Bresche und pachtete den Bauernhof. So gehören heute Kühe und Maschinen dem Kanton, die Forschung betreiben die Angestellten des Bundes. Sie versehen Traktoren und Kühe mit Chips und GPS. Sie werten aus, wie das Milchvieh einfacher gehalten, wie Landmaschinen effizienter eingesetzt werden können. Dass Forscher und Bauern Hand in Hand arbeiten, sei wichtig, sagt Martin Huber, etwas außerhalb des Dorfzentrums im Milchviehstall. Huber ist Leiter des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums für Thurgauer Landwirte. Ihm obliegt die Verantwortung für den Bauernbetrieb auf dem Agroscop-Gelände. Damit der Bauer direkt von der Wissenschaft profitieren könne, brauche es direkte Begegnungen.
Theoretisch kann man Ergebnisse von überall her kopieren, mindestens im Kopf. Aber wir machen in der Landwirtschaftsberatung die Erfahrung, dass wenn man es gesehen hat, dann kann man das viel besser greifen, verstehen und dann auch in seinem Betrieb umsetzen.
Viele Besitzer modern eingerichteter Betriebe aus der Region kämen hier zu Besuch. Dieser Austausch, so befürchtet Huber, würde mit einer Zentralisierung im Kanton Freiburg verloren gehen. Er möchte dagegen den Standort im thurgauischen Adorf zu einem überregionalen Kompetenzzentrum weiterentwickeln. Denn innovative Landwirte seien für die Ostschweiz wichtig. Doch Huber weiß, die Zukunft dieser Vision liegt nicht in seinen Händen. Politik werde in Bern gemacht.
Und damit noch einmal zu Ihnen, Katrin Capretz. Dieser Wissenstransfer, also Forschung für die Bauern am Ort, ist dieser Austausch wirklich so zentral, wie im Beitrag zu hören ist?
Das scheint tatsächlich ein wichtiger Faktor zu sein. Diese Erfahrung macht beispielsweise auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Die sitzen in Frick und betreiben auch einen Standort in der Westschweiz. Zum einen, weil sie so tatsächlich besser in Kontakt stehen mit den Westschweizer Bäuerinnen und Bauern. Aber zum anderen auch, und das ist schön, dass Sie Austausch sagen, weil In allen Gegenden der Schweiz wird ja nicht auf dieselbe Art und Weise Landwirtschaft betrieben. Da gibt es viel lokales Know-how, also Unterschiede zwischen Kanton Thurgau und dem Wallis oder der Basel-Landschaft und den Voralpen. Und diese Unterschiede im Wissen, das schon vorhanden ist, das kann eben zu einem gewissen Grad tatsächlich nur in die landwirtschaftliche Forschung zurückfließen, wenn man als Forschungsinstitution eben vor Ort ist.
Zum Schluss, Agroscope ist dezentral verteilt in der ganzen Schweiz. Was haben Ihre Recherchen da gezeigt? Braucht es denn wirklich alle Standorte oder ging es nicht auch mit weniger Standorten, so als Kompromiss?
Das kann man natürlich diskutieren, was man von dieser Forschung will. Natürlich, man könnte Agroscope zusammenlegen, einmal mehr reorganisieren und zusammensparen. Aber dabei darf etwas nicht vergessen gehen und das hat Herbert Völkle betont. Er ist Geschäftsführer der Peter Kunz Getreidezüchtung, also einem dieser allerletzten privaten kleinen Züchtungsunternehmen in der Schweiz.
Man muss ja auch wissen, dass die großen Sprünge in der Produktivität Ende vorletzten Jahrhunderts, die sind genau dadurch zustande gekommen, dass der Staat angefangen hat, sich um Prüfung und Züchtung zu kümmern. Das war einfach diese Professionalisierung, die durch die öffentlichen Forschungsanstalten entstanden ist.
Das heißt, weitere Kürzungen bei Agroscope, die grenzen langsam an einen Grundsatzentscheid. Will man in der Schweiz noch öffentlich finanzierte, professionelle, ernstzunehmende Forschung in der Landwirtschaft haben? Oder überlässt man dieses Feld früher oder später eben ganz den großen, global agierenden Agrarkonzernen wie Syngenta, Bayer oder DuPont? Deren Sortiment, gerade bei den Sorten und dem Saatgut, ist aber eben überhaupt nicht auf die Schweiz angepasst, weil für diese Konzerne ist der Schweizer Markt eben viel zu klein.
Einschätzungen von Katrin Caprez von der SRF Wissenschaftsredaktion zu unserem Schwerpunkt landwirtschaftliche Forschung Agroscope. Rendezvous in 4 Minuten, 13 Uhr. Einladungen sind oft eine gefreute Sache. Es sei denn, ein paar der Gäste können sich nicht leiden, dann ist es am Gastgeber zu schauen, dass die sich nicht vor allen anderen in die Haare geraten. Diese Aufgabe hat vom Donnerstag an Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der mächtigen G7 bei ihm treffen, wird er vermitteln müssen zwischen den 6 Staats- und Regierungschefs und dem 7. US-Präsident Trump, der mit seinen Zöllen auf Stahl und Aluminium die anderen so ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Wer ist dieser Löwenbändiger Trudeau? Vom G7-Gipfel Fredrik Steiger mit einem Porträt.
En montant ce drapeau aujourd'hui, on peut aider à pousser cette réalité d'acceptation, d'ouverture, d'amour pour son prochain ici au Canada.
Er nimmt an Demonstrationen von Schwulen und Transsexuellen teil und hisst deren Fahne. Er boxt gegen einen Oppositionspolitiker, er entschuldigt sich als erster kanadischer Premierminister bei den Ureinwohnern. Justin Trudeau ist 46-jährig, charmant, eloquent und enorm gut aussehend. Und wohl neben US-Präsident Donald Trump einer der raren Politiker, der eine regelrechte Fangemeinde und Starqualitäten hat. Kanada ist zurück und zwar auf der Weltbühne. So lautet das Motto des Gastgebers am G7-Gipfel. Er will wieder das weltoffene, tolerante, solidarische Kanada in den Vordergrund rücken, nach den bleiernen Jahren unter seinem Vorgänger Stephen Harper, der im Vergleich zu Trudeau wie ein sturer Apparatschik wirkte. Trudeau hat es gern mal etwas locker, auch am G7-Gipfel diese Woche.
Se rassembler dans un contexte un peu moins formel, un peu plus relax, bien entouré par des beaux paysages et surtout un accueil magnifique pour jaser des vraies choses.
Zusammensitzen, informell, umgeben von großartiger Landschaft, einfach mal ungezwungen plaudern unter den Mächtigen über die Dinge, die wirklich wichtig sind.
C'est extrêmement important.
Ob das gelingt angesichts der aktuellen weltpolitischen Spannungen, nicht zuletzt zwischen den USA und den übrigen G7-Ländern, ist eine andere Frage. Klimaschutz, Schutz der Ozeane, Frauenrechte, Zukunftsarbeitsplätze sind Themen, die den kanadischen Premier umtreiben.
On a choisi de se concentrer un petit peu sur les océans et les changements climatiques et l'environnement comme thème précis.
Seine Gegner werfen ihm zwar vor, seine Ankündigungen seien oft beeindruckender als deren Umsetzung. Bisweilen sei unklar, wofür er stehe. Zumindest aber ist er fest entschlossen, das G7-Land mit dem geringsten Gewicht wieder zu einer Größe zu machen. Etwa indem es sich stark in der UNO engagiert und wieder Blauhelmsoldaten stellt.
Le travail que les forces armées canadiennes font partout dans le monde est reconnu et valorisé.
Es soll erneut gelten, was jahrzehntelang galt. Kanada steht bereit, wenn man es braucht.
Le Canada a toujours répondu à l'appel.
Als US-Präsident Donald Trump syrische Flüchtlinge abwies, hieß Justin Trudeau sie willkommen. Nachdem Trump dem freien Welthandel den Garaus macht, kämpft Trudeau für Öffnung und droht, wenn die USA weiter Kanada attackieren, wird es auch den Amerikanern wehtun.
De s'attaquer au Canada, ça va finir par faire mal aux États-Unis aussi.
Für Professor Louis Bélanger, Direktor des Instituts für internationale Beziehungen der Universität Laval in Quebec, ist die Öffnung zur Welt tatsächlich eine Priorität der jetzigen kanadischen Regierung.
Donc la priorité, le fameux slogan de Justin Trudeau, Canada is back, le Canada est de retour, vaut toujours.
Leider sei der Zeitpunkt ungünstig. Ein Großteil der diplomatischen Energie der Regierung fließe momentan notgedrungen ins Verhältnis zu Trump und die Neuverhandlungen des für Kanada überlebenswichtigen nordamerikanischen Freihandelsabkommens.
Ein Kontext strategisch, der es plus difficile für Kanada macht, das Deployment seiner Strategie des Retour en Force auf der Szene international.
Auch auf dem G7-Gipfel will der kanadische Premier Initiativen lancieren. Doch wenn Trump den Spielverderber gibt, wird der Anti-Trump oder der Kennedy Kanadas weniger reichen. Die US-Zeitschrift Rolling Stone widmete einmal Trudeau gar die Titelseite und fragte, wieso kann dieser Mann nicht unser Präsident sein? Nun, Barack Obama war Trudeau nicht unähnlich. Doch die Amerikaner haben nach ihm halt exakt das Gegenteil gewählt.
13 Uhr, war das ein schlechter Start in die neue Woche für Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann? Nein zu seiner Gesamtschau Agrarpolitik, nein zur Zentralisierung des Forschungsinstituts Agroscop. Und jetzt? Wir haben Bundesrat Schneider-Ammann im Tagesgespräch, gleich im ersten und vierten, nach den Mittagsschlagzeilen. Daniela Püntener.
Die PostFinance baut bis zu 500 Vollzeitstellen ab bis Ende 2020. Gründe seien unter anderem die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen, teilte die Post mit. Weiter gebe es eine Neuausrichtung der Privat- und Geschäftskundenberatung. Wölfe sollen in der Schweiz gejagt werden können, und zwar nicht nur dann, wenn sie bereits großen Schaden angerichtet haben. Zudem sollen auch andere Tiere abgeschossen werden können, die bisher geschützt waren, nämlich Biber und Luchse, so will es der Ständerat. Das Stimmvolk soll über den Kauf von neuen Kampfflugzeugen abstimmen, aber nicht über einen bestimmten Typ von Kampfflugzeug. Der Nationalrat hat diesem Plan des Bundesrats zugestimmt mit 99 gegen 77 Stimmen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.